Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zur Infosendung vom Montag, dem 18. Mai und damit zu einer neuen Woche Rabe Info. Heute mit einem ausführlichen Live-Talk hier bei uns im Studio 1 über die derzeitigen Proteste gegen die Corona-Maßnahmen des Bundes. Schweizweit sind in den vergangenen Wochen jeden Samstag Hunderte von Menschen auf die Straße, um für ihre Grundrechte einzustehen. Sie sorgen sich um die Demokratie, um ihre Freiheit und sie kritisieren die Schweizer Regierung für die vermeintliche Entmachtung des Volkes. Doch was für Leute sind das eigentlich, die an diesen Corona-Protesten teilnehmen, und ist es tatsächlich zu verantworten, trotz Versammlungsverbot und Abstandsregeln in der Öffentlichkeit zu protestieren? Über diese und viele weitere Fragen diskutiere ich heute mit meinen beiden Gästen, Christoph Pfluger auf der Befürworterseite und Reda El Arbi auf der Gegnerseite. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute recherchiert und aufbereitet von Katrin Hiss.
Am Samstag fanden erneut Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen des Bundes statt. Da zurzeit ein Versammlungsverbot herrscht, räumte die Polizei Plätze in Zürich, Bern, Basel und Winterthur. Mehrere Dutzend Personen wurden angezeigt. In Bern gab es sowohl neben dem Bundesplatz als auch auf der Großen Almend Kundgebungen. Stadtpräsident Alec von Grafenried erklärte am Samstag gegenüber SRF, dass Demonstrationen mit maximal 5 Personen erlaubt seien. Die Schweiz hatte sich vor mehreren Monaten bereit erklärt, unbegleitete minderjährige Geflüchtete, welche in griechischen Lagern leben, aufzunehmen. Bedingung war, dass die Kinder und Jugendlichen bereits familiäre Kontakte in der Schweiz haben. Am vergangenen Samstag ist nun ein Flugzeug aus Athen mit 23 jungen Geflüchteten angekommen. Wie das Staatssekretariat für Migration SEM schreibt, sei das jüngste Kind 10 Jahre alt. Die meisten seien afghanische Staatsangehörige, einige kämen aus dem Kongo. Verschiedene Organisationen kritisieren die Bemühungen des SEMs als zu wenig ambitioniert. So spricht zum Beispiel Amnesty International von einem völlig unzureichenden Schritt, um der humanitären Krise in den griechischen Flüchtlingslagern zu begegnen. Und die Vereinigung Osterappell zeigt auf, dass über 5.500 unbegleitete Minderjährige auf den griechischen Inseln ausharren müssen. Letzte Woche habe Portugal 500 Kinder und Jugendliche aufgenommen. Der Schritt des SEMs, gut 2 Dutzend Geflüchtete in die Schweiz zu transferieren, sei somit ungenügend. Gestern Nachmittag erschoss ein 64-jähriger ehemaliger Polizist in Giubiasco im Tessin seine ehemalige Partnerin. Danach ermordete er einen Mann, vermutlich den neuen Partner seiner Ex. Schließlich richtete er sich selbst. Die Tat fand in einem Restaurant statt. Laut dem Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann wurden allein im Jahr 2018 27 Personen von ihrem Partner oder ihrer Partnerin respektive Ex-Partnerin ermordet. Laut der US-Notenbank Fed könnte die US-Wirtschaft im laufenden Quartal um bis zu 30% einbrechen. Außerdem gehe deren Vorsitzende davon aus, dass die Arbeitslosenquote auf bis zu 25% steigen wird. Das schreibt tagesschau.de. Allerdings mutmaße Jerome Powell auch, dass sich die Wirtschaft bis Ende Jahr erholen könnte, falls die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werde. Die USA sind das mit Abstand am stärksten von der Pandemie betroffene Land. Bereits 90.000 Menschen seien an den Folgen der Viruserkrankung gestorben. Und noch zum Wetter. Dienstag bis Donnerstag gibt's viel Sonne bei Tageshöchstwerten von bis zu 24 Grad. Ab Freitag ziehen dann vermehrt Wolken auf. Das Wochenende wird grau und grau mit ab und zu Regen bei Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Gleich sprechen wir hier im Rabe Info über die derzeitigen Proteste gegen die Corona-Massnahmen des Bundes. Eine dieser Massnahmen ist die Empfehlung, zu Hause auf dem Balkon zu bleiben sozusagen. Und genau darum geht es auch in diesem Song hier. Das ist die österreichische Band Granada mit Palmen am Balkon.
Rabe Info Talk.
Schweizweit sind in den vergangenen Monaten, in den vergangenen Wochen jeden Samstag Hunderte von Menschen auf die Straße gegangen, um für ihre Grundrechte einzustehen. Sie sorgen sich um die Demokratie und sie kritisieren die Schweizer Regierung scharf für ihre Massnahmen gegen das Coronavirus. Doch was für Leute sind das eigentlich, die an diesen Corona-Protesten teilnehmen? Und ist es tatsächlich zu verantworten, trotz Versammlungsverbot und Abstandsregeln in der Öffentlichkeit zu protestieren? Über diese und viele weitere Fragen diskutiere ich heute mit meinen beiden Gästen. Auf der Befürworterseite ist dies Christoph Pfluger, Mitinitiant der Samstags-Mahnwachen und Herausgeber des Zeitpunkts. Er sagt, das Volk, der Souverän, wird mit den Massnahmen des Bundesrats entmachtet. Auf der gegnerischen Seite steht heute Redal Arbi, Kolumnist, Journalist und Blogger und scharfer Kritiker der derzeitigen Proteste gegen die Corona-Massnahmen. Er sagt, die Proteste sind ein Stinkefinger gegen all diejenigen, die sich nun vorbildlich an die bundesrätlichen Massnahmen gehalten haben. Christoph Pfluger und Redal Arbi begrüße ich nun ganz herzlich live bei uns im Studio. Vielen Dank, habt ihr euch Zeit genommen für diesen wichtigen und ausführlichen Talk. Christoph Pfluger, Sie gelten gemeinsam mit Alec Gagneux als einer der zentralen Mitinitianten der sogenannten Mahnwachen, die derzeit auf dem Bundesplatz in Bern abgehalten werden. Herr Pfluger, was ist eigentlich genau Ihre Mission? Was wollen Sie mit diesen Mahnwachen erreichen?
Also ich glaube, dass es nicht richtig ist, wenn die Notverordnung, die jetzt gilt, noch während ihrer Gültigkeitsdauer in ordentliches Recht übergeführt werden. Weil wir haben einen politischen Lockdown. Unterschriften sammeln ist verboten, Versammlungen sind verboten, man kann sich also nicht einmal in geschlossenen Räumen, in öffentlichen Räumen, kann man sich nicht versammeln und ein gemeinsames Vorgehen diskutieren. Ich finde, das läuft auf einen, ja, es läuft darauf hinaus, dass die Volksrechte nicht mehr wirklich gewährleistet sind. Man muss auch wissen, dass die Absicht des Bundesrates darin besteht, die jetzt geltende Notverordnung in dringliches Bundesrecht zu verwandeln. Und da bestehen auch eingeschränkte Referendumsmöglichkeiten. Also ein Referendum hat keine aufschiebende Wirkung. Man kann dann später dann noch darüber abstimmen, wenn eine neue Normalität vielleicht entstanden ist. Und ich finde das einfach nicht richtig.
Es geht um Grundrechte, es geht um Demokratie, Reda El Arbi. Sie haben in den vergangenen Tagen und Wochen mehrmals heftige Kritik geübt an diesen Corona-Protesten. Was ist denn so problematisch aus Ihrer Sicht daran, in der Öffentlichkeit für seine Grundrechte und die Demokratie einzustehen?
Das finde ich überhaupt nicht schwierig. Das finde ich sogar sehr, ich schätze das sehr in der Schweiz, dass man das kann. Für mich ist der Zeitpunkt eine Frage. Also wir sind mitten in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg weltweit. Wir haben Tote, wir haben nicht mal 200 Kilometer Richtung Süden eine 600-prozentige Übersterblichkeit. Und wir haben in der Schweiz mit einem extremen Lockdown, also mit einem Runterfahren des ganzen Landes, die Sterblichkeit auf die Ebene einer extrem starken Grippe senken können. Und dann frage ich mich jetzt als Bürger, wie weit macht es Sinn, auf die Straße zu gehen und diese Vorsichtsmaßnahmen zu brechen. Und zwar nicht, weil man nachlässig ist, sondern bewusst und mutwillig sich zu versammeln, um ein Statement zu machen als Bürger. Als Campaigner und politischer Aktivist frage ich mich, was bringt das? Also das heißt, die ganze Bewegung ist vergiftet, unterwandert durch Rechtsextreme, durch Leute, die daran glauben, dass Bill Gates uns Chips impfen will, und wird zurzeit in der breiten Öffentlichkeit nicht geschätzt. Also wenn ich mich für Grundrechte einsetzen will und ich will an diesen Demonstrationen teilnehmen, muss ich mir bewusst sein, dass ich der Sache, nämlich dem Einsatz für Grundrechte, mehr schade als irgendwie nütze.
Christoph Pfluger, Ihnen der Vorwurf steht im Raum, Sie schaden den Grundrechten mehr, als dass Sie ihnen nützen. Ist das gerechtfertigt?
Ja, das wird sich weisen.
Das wird sich weisen, ja, ja, in Zukunft.
Also, ich meine, jetzt beginnt ja bereits, die Parlamentarier beginnen darüber zu diskutieren, dass der Blick sagt sogar, das Parlament will den Bundesrat entmachten. Also das Parlament beginnt sich jetzt Gedanken darüber zu machen, dass der Bundesrat sich mit dieser Erklärung der außerordentlichen Lage doch ein paar Rechte zugegeben hat, die eigentlich eine sehr, sehr dünne rechtliche Basis haben. Und das hat aber erst dieses Wachwerden der Parlamentarier hat erst mit diesen Mahnwachen begonnen. Nicht? Sie hätten ja Gelegenheit gehabt, in der Corona-Sondersession das Ganze zu thematisieren, haben sie nicht gemacht. Also man sieht bereits eine sehr positive Wirkung. Ich finde das sehr gut, dass sich das Parlament selber auch Gedanken macht, wie wir rechtlich mit dieser außerordentlichen Lage umgehen wollen. Und ich bin überzeugt, dass bereits jetzt eine sehr positive Wirkung von diesen Mahnwachen ausgegangen ist. Zum Vorwurf, dass das von rechts unterwandert werde, das wird jetzt überall gesagt. Und ich meine, ich bin an den Mahnwachen in Bern gewesen. Ich habe niemanden gesehen, der sichtbar jetzt rechtsextrem gewesen wäre. Mir wurde auch Nähe zum Rechtsextremismus vorgeworfen, sogar von der NZZ. Ich finde das lächerlich. In keinem meiner Bücher, in keiner meiner Publikationen gibt es nicht den geringsten Hinweis darauf, nicht? Man darf natürlich irgendwelche Behauptungen oder irgendwelche Verbindungen darf man herstellen, wenn ich dabei Kenny Ebsen, das ist ein bekannter Mann in Deutschland, mit dem ich in vielen Dingen nicht einig bin, das muss ich auch sagen. Und das habe ich ihm auch selber erklärt. Also allein dadurch, dass man von einem als rechtsextrem geltenden Journalisten befragt wird, fällt dann der Vorwurf auf einem selber zurück. Ich meine, das ist haltlos. Und ich wehre mich eigentlich nicht mehr dagegen, weil ich überzeugt bin, dass am Schluss die Wahrheit sich durchsetzen wird. Und ich will meine Energie eigentlich nicht damit gegen diesen Vorwurf vergeuden.
Es geht ja nicht nur um den Vorwurf, dass die derzeitigen Mahnwachen unterwandert sind von Linksextremen, Rechtsextremen oder Verschwörungstheoretikern, sondern es geht eben auch um diesen Vorwurf, den Reda El Arbi vorhin auch betont hat, zuerst, nämlich, dass Sie und Ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter eigentlich willentlich eine mögliche zweite Welle in Kauf nehmen, wenn Sie sich dort so dicht an dicht versammeln. Was sagen Sie denn zu diesem Vorwurf?
Also da gibt es zwei Dinge zu sagen. Zum einen sind die ersten Mahnwachen, als es auch noch genug Platz auf dem Bundesplatz hatte, und das zeigen die Bilder, da wurden die Abstandsregeln eingehalten. Dann die weiteren, das war am Anfangs Mai, nicht? Und bei den weiteren Mahnwachen hat dann die Polizei die Leute vom Platz gedrängt. Und tatsächlich war dann in diesem Bereich, wo die Polizei vorgerückt ist, vielleicht bei 10, maximal 20 Metern, da wurden die Abstandsregeln nicht, konnten nicht eingehalten werden, nicht? Weil die Polizei gewissermaßen die Leute vor sich her drängte. Und ich bin ganz bewusst an dieses Absperrband gegangen, um zu sehen, wie die Polizei das macht, und sie schubst. Also, der Vorwurf, die Abstandsregeln würden nicht eingehalten, fällt im Grunde genommen auf die Polizei zurück. Er fällt auch auf die Polizei zurück, weil sie die Plätze, wo die Abstandsregeln eingehalten werden könnten, auch bewusst sperrt. Typisches Beispiel. Am letzten Dienstag hat Reto Nause, der Sicherheitsdirektor der Stadt Bern, hat alle Gagneux viermal angerufen und gesagt, geht doch auf die Alment, da hat es genug Platz, da können die Abstandsregeln eingehalten werden. Dann hat der Alec Gagne das publiziert auf seiner Webseite. Wir haben das dann aufgenommen und gesagt, okay, es gibt da offenbar ein Agreement, lasst uns auf die Alment gehen, nicht? Dort hat es wirklich reichlich Platz. Und am Samstag, als die Leute da kamen, um 1 Uhr war der Platz schon großräumig abgesperrt, 70 Polizisten waren da und haben die Leute weggewiesen. Also der Vorwurf, dass die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, der fällt einfach auf die Polizei zurück. Man kann es nicht anders sagen.
Reda El Arbi,
ich möchte aber zum zweiten Punkt noch schnell Antwort geben, der mir Reda vorgeworfen hat, nämlich, dass die Corona-Pandemie eine sehr starke Grippe sei. Ich habe die absoluten Sterbezahlen für die Schweiz der letzten 18 Kalenderwochen durchgerechnet. Es ist so, dass wir in diesem Jahr 1,18% mehr Sterbefälle insgesamt haben als im Durchschnitt der letzten 6 Jahre. Und wir haben 4,5% weniger als in einem starken Grippejahr wie 2015. Es stimmt also nicht, dass wir eine besonders starke Grippe gehabt hätten. Das Coronavirus ist vermutlich etwas gefährlicher, es kann zu schweren Verläufen führen, aber per Saldo unter dem Strich, wenn man die Fakten zählt, die man wirklich fest sind, nämlich ist jemand tot oder lebendig, da gibt es keine Diskussion. Wenn man diese Zahlen anschaut, ist in der Schweiz, haben wir 1,18% mehr. Das ist absolut im Rahmen.
Reda El Arbi, Christoph Pfluger hat vorhin betont, dass die Polizei mitverantwortlich sei für das dichte Gedränge auf dem Bundesplatz und an anderen Orten in der Schweiz. Das heißt, die Verantwortung fällt weg von den Mitinitiantinnen dieser Mahnwachen und von den Protesten. Bist du da einverstanden?
Nein, das ist natürlich Bullshit. Sorry. Da geht es wirklich darum, glaubt man an den Rechtsstaat oder hält man sich nur an die Regeln, die einem gerade passen? Die Polizei hätte keinen Einsatz gehabt, hätte keine Leute wegweisen müssen, wenn nicht zu einer illegalen Versammlung aufgerufen wurde. Wenn man sich dann da begibt, muss die Polizei durchgreifen oder soll sie Recht ignorieren? Ich finde, ein grundsätzliches Bekenntnis zum Rechtsstaat beinhaltet eben auch, dass man in schwierigen Zeiten sich an Regeln hält und nicht nur dann, wenn es einem passt. Was die Sterblichkeit angeht, wir haben wirklich 600% Übersterblichkeit in Italien, wir haben 90.000 Tote in den USA. Und jetzt zu behaupten, das sei in der Schweiz einfach so ein anderes Virus, das nicht so tödlich ist, das nicht diese Wirkung hat, wie sie überall sonst auf der Welt zu beobachten sind. Und das habe nichts mit dem nationalen Lockdown, mit dem wirklich sehr disziplinierten Zurückhaltung der Schweizer Bevölkerung zu tun, ist einfach Habakuk. Die Leute haben schon, bevor der Bundesrat einen Lockdown befohlen hat, angefangen mit Distanzierung, mit Zurückhaltung, mit Zuhausebleiben. In der Weltschweiz und im Tessin wurde es sehr ernst genommen. Die Leute haben freiwillig auf sehr vieles verzichtet. Die Deutschschweiz ist nicht an Ostern in den Tessin gefahren. Wir haben wirklich als Bevölkerung, als Gemeinschaft vorbildlich reagiert. Und das ist der Punkt, wo mich eben die Demonstrationen auch so sauer machen. Die Demonstranten sagen, unser Bedürfnis oder unsere Probleme oder unsere Anliegen sind wichtiger als eure. Ich meine, ihr verdient vielleicht nichts mehr, ihr verliert eure Jobs, ihr kommt an die Grenzen mit dem Sozialleben in den Familien, weil ihr zu Hause bleibt. Aber uns ist das scheißegal. Wir gehen raus, wir demonstrieren, wir kümmern uns nicht um die Gemeinschaft. Ich verstehe, wenn man demonstriert und einen solidarischen Gedanken nach außen tragen will. Aber in meinen Augen sind diese Leute, die jetzt rausgehen, narzisstische, asoziale Selbstdarsteller.
Aber Herr Dall-Arbi, da könnte man ja auch einwenden, eben, dass der Bundesrat bestimmte Massnahmen beschlossen hat und die Bevölkerung sagt einfach Ja und Amen. Sie hält sich daran, klar, sie hält sich an die Regeln. Aber ist das nicht einfach auch unsere wahnsinnige Anpassungsfähigkeit, die uns daran hindert, uns individuell zu entfalten?
Also eigentlich nenne ich das Gemeinsinn, wenn man gemeinsam als Bevölkerung sich dafür einsetzt, dass die Schwächsten, die Anfälligsten nicht irgendwo in Spitälern ersticken, dass genug Beatmungsgeräte da sind, dass sich das Virus nicht verbreitet. Ich habe ein Patenkind, das 10 mit Vorerkrankung. Er würde eine Infektion nicht überleben. Ich habe eine Schwiegermutter, 75, sie würde eine Infektion nicht überleben. Die meisten Leute denken halt über ihr eigenes Bedürfnis oder über ihre eigenen Unzufriedenheiten hinaus. Ich kenne Leute, die haben 80-100% Erwerbsausfall und sagen trotzdem, wir wollen nicht zu schnell. Lieber jetzt ein bisschen Sorge halten, zueinander schauen, als eine zweite, eine dritte Welle. Man kann das ignorieren. Also ich würde übrigens die Demonstration nicht verbieten. Ich würde sie auch nicht abführen lassen. Kein Problem. Weil, wie man sieht, im Verhältnis zur Bevölkerung, demontieren sich diese Leute selber, indem sie das eben gemeinsam mit Rechtsextremen, die übrigens verhaftet wurden, demonstrieren, mit Verschwörungstheoretikern, die sich einbilden, Bill Gates will uns mit Chips impfen, mit Relativierern, die sagen, das ist ja eigentlich gar keine Pandemie, das können wir alles locker wegstecken. Und was mich wirklich am sauersten macht, ist, wenn jemand für die eigene Freiheit sich opfern will, heldenhaft, bewundernswert, wenn jemand für die eigene Freiheit andere Risiken aussetzt, absoluter Egoismus und asoziales Verhalten.
Christoph Pfluger, absoluter Egoismus und asoziales Verhalten. Was löst das in Ihnen aus, wenn Sie mit diesem Vorwurf konfrontiert sind?
Ja, ich meine, man kann immer mit starken Worten gewisse Behauptungen aufstellen. Ich finde, es lohnt sich nicht, darauf einzugehen. Das macht den Blick und darauf würde ich nicht reagieren. Aber die Fakten bzw. die tatsächlichen Verhältnisse, die sind eigentlich entscheidend. Und dabei geht es darum, die Leute, die die Mahnwache gehalten haben, haben die Abstandsregeln eingehalten. Nur dort, wo sie von der Polizei weggedrängt wurden, sind die Abstandsregeln unterschritten worden. Das bedauere ich, aber ich muss sagen, die Ursache liegt nicht bei den Leuten, die das gemacht haben. Dass die Mahnwachen sind, und das gab es auch in den verschiedenen Aufrufen, da sind ja viele kleine Gruppen im ganzen Land, die das machen, die halten die Abstandsregeln bewusst ein und es gibt auch nirgendwo einen Hinweis, dass das, dass das bewusst unterschritten werden sollte. Das Entscheidende ist aber, dass es mit dem Lockdown, da haben wir einen gewissen Gesundheitsschaden verhindert, aber der wirtschaftliche Schaden und der politische Schaden, der wird einfach erst noch eintreten, nicht? Wir haben vorhin in den Nachrichten gehört, bis zu 25% Arbeitslosigkeit in den USA. Da muss man wissen, dass die Statistiken in den USA wie an vielen anderen Orten gewissermaßen schön frisiert sind. Es wird meiner Ansicht nach sicher 30 oder noch mehr Prozent Arbeitslosigkeit geben. Und das ist ein riesiges Problem, nicht? Und man hat bei dem Toilettenpapier, lächerliches Beispiel, aber typisch, hat man gesehen, dass auch die Lieferketten durch diesen weltweiten Lockdown unterbrochen werden. Und wenn der Markt nicht mehr liefern kann, nicht, was er verspricht, und das werden wir in 2-3 Monaten spätestens werden wir das sehen, dann sind politische Institutionen nötig, die wirklich auf demokratischer Grundlage stehen. Es kann nicht sein, dass ein Notrecht eingeführt wird während einer Gesundheitskrise, dass dann, wenn sich die Gesundheitskrise in eine Wirtschaftskrise verwandelt, mit Notrecht weiter behandelt wird und die Entmachtung des Souveräns, und das Volk ist dann wirklich nach wie vor der Souverän, mindestens auf dem Papier, in der Schweiz ausgeschaltet wird, nicht? Also ich denke, die ganzen Mahnwachen sind nicht einfach nur, die richten sich nicht einfach nur gegen den Lockdown und die unangenehmen Aspekte, die hat ja auch angenehme, nicht? Man hat ein bisschen mehr Zeit, die Natur gewinnt und so weiter. Aber die Mahnwachen richten sich nicht in erster Linie gegen diese Maßnahmen, sondern sie entspringen einer Sorge um die verfassungsmäßige Position der Souveräns und der Erhaltung der Bürgerrechte. Und ich muss noch einmal betonen, wir haben überhaupt nichts Illegales gemacht. Wirklich nichts. Man darf alleine auf der Straße stehen mit einem Plakat, man darf auch 5 Meter oder meinetwegen sogar 2 Meter von einem anderen entfernt stehen und eine politische Botschaft haben, und dass man das dann als unbewilligte Demonstration erklärt, das ist einfach Willkür. Nicht? Und da wird die Zukunft zeigen, wie die Berichte entscheiden, oder also da bin ich eigentlich zuversichtlich, und ich bin auch, ich würde sagen, man muss da jetzt einfach standhaft sein und diese Aufregung und die Kritik, wie sie jetzt da geäußert wird im Boulevard-Stil, das muss man einfach aushalten und warten, bis es vorüber ist.
Sie sagen, der Bundesrat hat zu lange Gebrauch gemacht von diesem Notstandsrecht und dadurch sehr viel Schaden in Kauf genommen. Reda El Arbi, würdest du dem zustimmen? Hat der Bundesrat tatsächlich etwas überzogen?
Das kann man jetzt noch nicht sagen. Das müsste man dann schauen, wenn eine zweite Welle kommt oder nicht. Im Augenblick läuft es eigentlich sehr gut. Also mit unseren Zahlen stehen wir weltweit gar nicht so schlecht dran. Gerade bei solchen, die das Schweden-Modell propagierten, bei denen jetzt die Schwierigkeiten erst langsam groß werden. Man erwartet vom Bundesrat, dass er perfekte Lösungen hat für eine Situation, die noch nie da gewesen ist. Und wenn er diese perfekten Lösungen nicht hat, oder wenn er auch, der Bundesrat ist nicht perfekt, die machen Fehler. Wenn er Fehler macht, dann wird ihm vorgeworfen, dass er nicht perfekt ist. Ich kann da mich ein bisschen zurücklehnen, auch was das Volk oder die Bevölkerung angeht. Ich habe heute im Tagesanzeiger die Zahlen gelesen. Selbst bei den sonst extrem kritischen SVPler sind 78% von den Schweizern für den Lockdown, für einen längeren Lockdown sind ungefähr 30%. Bei den anderen Parteien sieht es noch ein bisschen extremer aus, da sind 85% dabei. Das heisst, die Leute haben die Krise begriffen. Und es gibt auch ein demokratisches Immunsystem. Also wenn die Parlamentarier jetzt anfangen zu überprüfen, was der Bundesrat darf und was nicht und wo er auf dünnem Recht steht, dann hat das nichts mit den Mahnwachen zu tun, sondern das ist ein Selbstverteidigungsreflex unserer Demokratie, wie er schon immer funktioniert hat. Und ich habe mit den Leuten gesprochen, zum Teil mit Parlamentariern gesprochen, und die haben gesagt, natürlich müssen wir das überprüfen, aber keiner von denen wollte mit ihrer Bewegung in Verbindung gebracht werden. Und jetzt noch zur Demonstration und Illegalität. Das finde ich recht lustig, wenn die Leute spontan sich irgendwo treffen, spontan, und im Abstand von 2 Metern ihre Plakettchen hochhalten, dann ist das Zufall oder wäre es legal. In dem Augenblick, in dem sie in ihrem Blatt oder auf ihrer Homepage auf die Mahnwachen hinweisen und mit dem Ganzen einen gemeinsamen Nenner geben, wird es eine politische Bewegung und Demonstration. Also wenn aus dieser spontanen, aus diesem spontanen Zusammentreffen eine politische Aktion wurde, die eben das Versammlungsverbot verletzt, dann ist es effektiv ihre Seite, die das bewirkt hat. Und nochmal zu der Schuld der Polizei. Die Polizei müsste keine Versammlungen auflösen, wenn sie nicht zu Versammlungen aufrufen. Und sie haben ja in einem Interview gesagt, sie hätten nicht aufgerufen, sie hätten nur darauf hingewiesen. Und das ist rhetorische Spielerei. Sie wollten, dass die Leute da hingehen und ein Zeichen setzen, so wie sie es heute auch hier gesagt und getan haben. Und die Konsequenz für Widerstand, auch wenn er passiver Widerstand ist, auch wenn er friedlicher Widerstand ist, die muss man tragen. Es gibt keine Meinungs- und Positionsäußerung, die gratis ist. Wenn man da hingeht, wenn man sich versammelt, wenn man Recht bricht, finde ich in Ordnung, wenn man sich im Recht fühlt. Man muss aber mit den Konsequenzen des Rechtsstaates rechnen. Und das ist in der Schweiz, dieser bösen Diktatur, eine Buße und eine Wegweisung.
Christoph Pfluger, Sie betonen ja immer wieder gerne, eben dass es sich bei diesen Corona-Protesten nicht um Demonstrationen oder Kundgebungen handelt, sondern um Mahnwachen. Das war zu Beginn ganz sicherlich so. Jetzt ist etwas doch ein bisschen Größeres daraus entstanden. Würden Sie sagen, Sie haben die Situation vielleicht ein wenig unterschätzt?
Ja, wie kann man eine Krise einschätzen? Da weiß man nie, was am nächsten Tag kommt.
Ja, nicht die Krise, sondern die Größe der Proteste.
Haben ja, Sie das ist ja die Manifestation einer politischen Krise, nicht? Dass der Staat nicht weiß, wie er mit der Meinungsäußerungsfreiheit umgehen soll. Er stellt sich jetzt auf den Standpunkt, das macht auch Reda offenbar, dass Leute, die die Abstandsregeln einhalten, und ich muss sagen, der Zweck der Covid-19-Verordnung ist, die Verbreitung des Virus zu verhindern oder zu unterbinden. Nicht in Artikel 1 festgeschrieben, nicht? Also alle Aktivitäten, die diese Verbreitung und Verhinderung nicht gefährden, also den Zweck dieser Corona-Verordnung nicht gefährden, indem zum Beispiel die Abstandsregeln eingehalten werden, dürfen einfach nicht als illegale Versammlung betaxiert werden. Selbst wenn auf einem Platz, wo es genügend Raum hat, damit die Leute die Abstandsregeln einhalten können, wenn da 1000 Leute sind. Das ist keine Gefährdung des Zwecks der Covid-19-Verordnung. Und ich bin gespannt, wie die Gerichte entscheiden werden, nicht? Und das jetzt einfach im Vorfeld als illegal zu bezeichnen, das ist einfach, mein Gott. Hallo.
In der Schweiz spricht
man. Übrigens möchte ich doch noch ein paar Dinge eingehen. Ich meine, es ist okay, wenn Reda mir Vorwürfe macht und ich werde dann bereits mit der nächsten Frage konfrontiert, nicht? Dann muss ich also die Dinge, die mir da vorgeworfen werden, dann muss ich die einfach stehen lassen, nicht? Und das finde ich nicht ganz korrekte Gesprächsführung, nicht? Und also.
Sie haben das Wort.
Ja, ich. Wir nehmen das nächste dann, wenn es kommt. Aber ich wäre froh, wenn ich dann nicht einfach gerade wieder mit einer Frage auf die nächste, wie soll ich sagen, auf das nächste Thema geleitet werde. Der Reda hat zum Beispiel gesagt, dass dank des Lockdowns die Verbreitung des Virus und die Pandemie maßgeblich eingeschränkt worden sei oder vermutlich die Pandemie nicht im erwarteten Ausmaß eingetroffen sei. Dazu muss man wissen, dass 3 Tage vor dem Lockdown, also am 13. März war das, die sogenannte Infektionsrate bereits auf 1 gesunken war. Das heißt, die Verbreitung war bereits im Rückgang. Und 3 Tage später hat der Bundesrat dann den Lockdown beschlossen. Ich habe mit Alec von Graffenried am Samstag gesprochen. Er hat gesagt, ja, das ist, weil wir die Fußballspiele vorher schon verboten haben, nicht als grosser Verbreitungsfaktor. Dann habe ich ihnen gesagt, ja warum, wenn das Verbot der Grossveranstaltungen schon so gut gewirkt hat, nicht um die Infektionsrate auf 1 zu senken, dann warum hat man dann noch weitere Lockdown-Maßnahmen eingeführt? Darauf hat er keine Antwort gehabt, weil es auch keine gibt, nicht? Und dazu muss man wissen, dass der Lockdown ja einem Modell folgt, das das Imperial College in London entwickelt hat, nicht? Neil Ferguson, später bekannt geworden als Professor Lockdown, hat das entwickelt. Und seit dieses Modell, das wird weltweit von den meisten Regierungen wird das angewendet. Und seit das Modell publiziert wurde, haben Kritiker gesagt, wir wollen den Quellcode sehen, nicht? Wir wollen sehen, wie diese furchterregenden Zahlen zustande kommen. Und das wurde dann vor 2 Wochen gemacht. Der Code wurde untersucht. Und man hat festgestellt, dass man dieses Modell mit den identischen Variablen immer wieder zu unterschiedlichen Resultaten kommt. Also per Saldo kann man sagen, die Reproduktionsfähigkeit, die Replikation, also dass man eine Studie wiederholen kann und ihre Validität prüfen kann, ist mit diesem Modell einfach, das ist im Eimer, das ist wissenschaftlicher Humbug. Und der Professor ist ja mittlerweile zurückgetreten und ich finde es einfach tragisch, dass die Regierungen inklusive der Schweiz solchen unreifen, unwissenschaftlichen Modellen folgen. Und ich bin einverstanden mit Reda, wenn er sagt, der Bundesrat muss nicht perfekt sein. Das finde ich auch nicht. Ich finde sogar, dass die Schweiz, ein typisches Merkmal der Schweiz ist, dass wir schwache Regierungen haben, nicht? Deswegen hat das Parlament und das Volk hat mehr Volk. Aber das bedeutet nicht, dass eine schwache Regierung, ein Bundesrat, der Fehler macht, nicht auch rechenschaftspflichtig ist und sagt, woher die Informationen stammen, die zu diesen Maßnahmen geführt haben. Und das macht er nach wie vor nicht. Und ich kann mir, mein Gott, vielleicht scheut er sich, diese Quellen bekannt zu geben, aber wir wissen immer noch nicht, wer den Bundesrat berät. Er hat Ende April eine wissenschaftliche Taskforce aufgebaut, mit Leuten, die alle im Sold des Bundes oder in der Kantone stehen. Aber er hat immer noch nicht gesagt, nach welchen Modellen und mit welchen von welchen Experten er sich hat beraten lassen bei der ursprünglichen Definition der Maßnahmen. Und das finde ich einfach, das ist mehr als nur schlechter Stil. Nicht?
Wir haben jetzt bereits zum zweiten Mal in dieser Sendung den Begriff Humbug gehört. Einmal kam er von deiner Seite, Reda, zu Beginn. Jetzt kam er von Christoph Pfluger. Humbug seien diese wissenschaftlichen Zahlen und man wüsste nicht, woher sie eigentlich genau stammen. Der Bund war zu intransparent. Würdest du das bestreiten, Reda?
Nein, würde ich nicht bestreiten. Die haben sich sicher nicht mit Ehre bekleckert im Umgang mit Daten. Die waren auch lange Zeit überfordert. Also die haben so reagiert, wie sie halt nach bestem Wissen und Gewissen reagieren konnten. Ich denke, wir haben ja das Öffentlichkeitsgesetz, dass man diese Fakten nachfragen kann. Bin ich auch absolut dafür. Finde ich wichtig, diese Transparenz. Was die Einschätzung angeht, der Maßnahmen, halte ich mich einfach an die Realität in Europa, an Frankreich, Spanien, Italien, Schweden, Deutschland und der Schweiz. Und in der Schweiz kann man es auch sehen, Tessin, Deutschschweiz oder Weltschweiz, Deutschschweiz, was das für einen Unterschied macht, wenn das Virus schon da ist, wenn es sich schon verbreitet oder wenn der Lockdown kommt, wenn eben das Virus auch kommt. Aber es waren ja schon vorher Maßnahmen da, die gegriffen haben. Und da wäre, du hast gesagt, das Verbieten von Fußballspielen und Großveranstaltungen hätte ja gereicht. Nur haben wir das nicht gewusst. Und wir wissen es jetzt noch nicht. Wir wissen nicht, ob es dann so wie in Schweden weitergegangen wäre oder ob es das, was gemacht wurde, hat zum Ergebnis jetzt real geführt, dass bei uns wirklich wir diese Pandemie gut überstanden haben bis jetzt. Wir warten immer noch auf eine zweite Welle. Aber um das geht es ja eigentlich gar nicht. Das sind alles Details, in die wir uns vergrübeln. Wenn ich auf deine Seite schaue, hast du verschiedene Artikel drauf, die das Virus verharmlosen, die Sachen hinterfragen, wo es nicht darum geht, dass die Grundrechte verletzt werden, sondern dass eigentlich die ganze Politik oder das ganze Verhalten unseres Landes, und zwar nicht nur der Regierung, sondern auch 90% der Bürger, als blöd oder unwissend oder Schafe, also Schafe habe ich nicht bei dir gelesen, aber so wird man halt genannt, angeschaut wird. Also Leute, die nicht mit euch an den Demonstrationen sind, die nicht euch unterstützen, sind offenbar keine richtigen Demokraten oder verstehen es halt nicht richtig.
Entschuldigung, das ist eine absolute Unterstellung. Hallo?
Also gut, dann kurze Frage. Die Leute, die nicht hinter euch stehen, die hinter dem Bundesrat und hinter dem hinter den Maßnahmen stehen, und zwar 100% und sich einschränken, und was sind das dann? Also die sehen die Gefahr nicht, oder die verstehen nicht, was vor sich geht. Nimmt mich jetzt Wunder, wie du das einschätzt.
Also man muss sehen, dass natürlich eine ziemliche Kampagne läuft.
Die sind fehlinformiert.
Genau. Und ich kann die zwei Beispiele...
Manipuliert.
Ja, manipuliert, dass du kannst an dem sagen, was du willst.
Die sind nicht, keine mündigen Bürger, die selber einschätzen können.
Ja, natürlich sind es mündige Bürger, die selber einschätzen können.
Dann sind sie dumm.
Nein, sie sind in allererster Linie sind sie schlecht informiert, und man hat ihnen Angst eingejagt. Und man weiß natürlich, wenn die Leute verängstigt sind, dann reagieren sie, dann reagieren sie in einer gewissen Hinsicht irrational. Das ist ja das Muster, dass alle Diktatoren, die machen zuerst einmal Angst.
Also 90% der Schweizer Bevölkerung sind manipuliert.
Nein, sie sind
fehlinformiert.
Ja,
zu dumm, um Medienkompetenz zu entwickeln. Was ich sehe es nicht.
Nein, sie sind nicht zu dumm, um Medienkompetenz zu entwickeln. Sie sind schlecht informiert, und man hat ihnen Angst gemacht, und das reduziert einfach die Fähigkeiten des Intellekts.
Und eure Leute, die sind immun gegen das?
Ja, eure Leute, also ich kann nur für mich sprechen.
Nicht? Aber du organisierst und rufst zum
Anwachen. Nein, ich organisiere nicht. Ich publiziere... wenn irgendwo Leute einen
Anmache... Also du trägst nicht mal die Verantwortung für diese Aufrufe?
Natürlich trage ich Verantwortung für das, was ich mache.
Für deine Veröffentlichungen, die Leute dann zu diesen Orten bringen?
Ich übernehme...
Für deine Informationen, die du auf der Seite hast?
Ja, natürlich übernehme ich Verantwortung.
Und alle, die nicht dieser Meinung sind, sind fehlinformiert?
Ja, das ist... Hallo... Leute, die nicht auf meine Webseite gehen, sind fehlinformiert.
Die das nicht glauben.
Das ist die Behauptung, die du aufstellen
willst. Nein, ich frag dich. Leute, die nicht diese Position einnehmen, sondern diese 90% der Schweizer, die dem Bundesrat folgen, die sich einsetzen, die sich zurücknehmen, die sind fehlinformiert und verängstigt.
Also verängstigt sind sie sicher. Und wenn man die Information anschaut, die sie von den Behörden bekommen und die leider von den Mainstream-Medien, die jetzt auch noch sehr
viel Geld... Sorry, Mainstream-Medien, ich bin raus. Du hast eins der üblichen Schlagworte genommen. Für mich ist hier gelaufen.
Okay, du bist raus, aber dann lass mich sprechen.
Ich würde dich bitten, rede doch noch kurz im Studio.
Nein, es soll gehen.
Nein.
Ich bin nur aus dem Gespräch
raus. Nein, ich würde sagen... Also. Dass wir den Ball jetzt mal flach halten.
Ja, hier. Aber ich möchte doch erklären, warum die Leute Angst bekommen.
Ja, nicht? Und vielleicht auf Begriffe wie Mainstream-Medien jetzt in diesem Moment also verzichten, gut. Herr Pfluger.
Medien mit großer Auflage, die jetzt auch noch Geld bekommen, 70 Millionen, hat die Sondersession, die Corona-Sondersession beschlossen. Also sagen wir gewisse Medien, nicht die eigentlich die Botschaften ungefiltert und unkritisch verbreiten. Ich, zum Beispiel vorige Woche hat SRF gesagt, es würde 5.000 bis 20.000 Tote Opfer geben einer zweiten Welle. Nicht 5.000 Tote, das wären etwa dreieinhalbmal so viele Opfer wie Corona-Opfer, wie es jetzt schon gegeben hat. 20.000 wären ein absolut Mehrfaches. Sie hat dann auf eine Studie der ETH verwiesen, der ETH Lausanne. Ich habe mir diese Studie angeschaut und ich habe gesehen, dass bei diesen Prognosen, die ja wirklich beängstigend sind, wenn sie tatsächlich zutreffen würden, dass da von einer massiven Steigerung der Infektionsrate ausgegangen wird. Das hat SRF natürlich nicht gesagt, dass da Parameter eingegeben wurden in dieses Modell, die einfach, man kann immer irgendwelche Dinge in eine Datenbank eingeben. Und da hätte man einfach die Leute seriös informieren sollen, statt einfach sagen, die zweite Welle gibt 5.000 bis 20.000 Tote, nicht? Und mit solchen Dingen erzeugt man einfach Angst und man weist die Leute auch nicht darauf hin, dass es halt hinten dran hat es halt Studien, da muss man halt ein bisschen Tabellen lesen können und sich die Zahlen genau anschauen. Das ist die Pflicht, die der mündige Bürger heute hat. er muss sich selber schlau machen und er muss vor allem zu den Quellen gehen. Ich habe x wissenschaftliche Studien mir angeschaut und dann auch geschaut, wie die Medien darüber berichten. Und sie picken einfach immer nur das, wie soll ich sagen, das Dramatischste heraus. Das ist auch die Rolle der Medien, nicht? Sie müssen da Geld verdienen in erster Linie, Klicks, Sensation, das bringt es. Und faktische Informationen spielen da offenbar eine weniger große Rolle. Das finde ich sehr, sehr bedauerlich.
Es geht in dieser Diskussion jetzt gerade also weniger um das, was im Moment gerade schweizweit passiert, auf dem Bundesplatz beispielsweise, und um die Zahlen, sondern es geht jetzt tatsächlich einfach um den Journalismus, es geht um die Frage, wie werden die Menschen eigentlich informiert und über was. Und ich würde gerne von dir wissen, Reda, was macht deiner Meinung nach denn einen guten, sachlichen und informativen Journalismus aus?
Sicher muss ich dir recht geben, der Umgang von Journalisten mit Studien ist sehr fragwürdig zum Teil. Also man schaut nicht, wer ist der Absender, man schaut sich die Methodik nicht an, man schaut sich die Zahlen nicht an. Die Angst kommt aber nicht von den Studien. Die Angst kommt von den Bildern aus Italien. Die Angst kommt von den Realitäten in New York. Die Angst kommt von den Zahlen, von den Toten, die effektiv da sind, nicht von den Toten, die es eventuell geben könnte. Und da habe ich das Gefühl, dass in der Schweiz zum Teil recht zurückhaltend damit umgegangen wird, selbst vom Boulevard. Also wir haben keine Leichenberge gesehen, die es aber effektiv gab. Sondern wir haben sehr zurückhaltende Bildsprache entwickelt. Die Medien manipulieren die Bürger. Ich habe es ein bisschen satt. Also egal, ob es NZZ ist oder Blick, wenn sie etwas sagen, das nicht den Corona-Rebellen entspricht, wird halt eben dieser Ausdruck Mainstream-Medien benutzt. Es wird, was ist das Interesse dahinter benutzt, wie wird es gesteuert, machen sie das, weil sie Geld vom Staat bekommen. Und wer jemals in einer Redaktion gewesen ist, wer jemals mit anderen Journalisten zusammenarbeiten musste, weiß, es gibt nichts Mühsameres, als zu versuchen, einen Journalisten zu kontrollieren. Das ist in der DNA der meisten Journalisten, die ich kenne, das ist ein gewisser Trotz gegen Druck. Und ich kenne meine Kollegen so, dass sie ihre Jobs, ihre Recherchen anständig machen. Sie haben Fehler, sie sind auch nicht perfekt, wie der Bundesrat nicht perfekt ist. Aber das Abgebildete in den Medien, in den breiten Medien, von rechts über liberal bis links, entspricht Fragmenten je nach politischer Ausrichtung und der Realität. Medienkompetenz bedeutet, dass man sich möglichst breit informiert, und ich halte unsere Schweizer Bevölkerung für gebildet und interessiert genug, um sich Medienkompetenz anzueignen und um aus den Medien das herauszunehmen zu können, um sich eine Meinung zu bilden. Ich glaube nicht, dass die Schweizer Bevölkerung, der Schweizer Wähler, die Schweizer Familien nicht fähig sind, sich eine Meinung zu bilden, weil sie fehlinformiert wurden von irgendwem. Ich glaube an die Mündigkeit und an die Selbstständigkeit unserer Schweizer Bürger. Und 90% von denen setzen sich halt jetzt nun mal, und zwar nicht aus Angst um sich selbst, sondern aus Solidarität für die Schwächsten, für diesen Lockdown ein und sagen sogar, es müsste noch ein bisschen langsamer laufen.
Christoph Pfluger.
Ja, ich wollte sagen, natürlich ist es so, dass die Bilder, die Elemente sind, die besonders viel Angst erzeugen. Und ich habe auch festgestellt, sobald irgendwie ruchbar wurde, dass die effektiven Zahlen nicht, dass die nicht versprechen, was sie halten, dass man dann mit Bildern gekommen ist. Ein größeres Schweizer Medium hat eine Leichenhalle gezeigt, nicht, angeblich aus Bergamo. Ein Saal voller Särge, das Bild stammte aus Lampedusa. Ich meine, das ist einfach nicht seriös. Dann hat man Militärlastwagen gezeigt. Reuters hat die Militärlastwagen verbreitet. Da werden Corona-Opfer transportiert. Niemand hat die Blache aufgetan und geschaut, aha, stimmt ja eigentlich gar nicht. Das Bild ging einfach viral und hat den Leuten Angst gemacht. Und natürlich war die Situation in Norditalien speziell, nicht? Das ist eine der Hotspots, Norditalien, Madrid, New York. Aber die Lokalisierung, dass es an regional so starke Unterschiede gibt, bedeutet ja auch, dass das Virus nicht überall gleich wirkt, sondern dass ganz entscheidende Kofaktoren hier an der Arbeit sind. Und aus Italien weiß man die europaweit höchste Luftverschmutzung, die europaweit höchste Verbreitung von Spitalkeimen. Und Spitalkeime sorgen für mehr Opfer jedes Jahr als die Grippewelle. Das muss man auch wissen, das ist eine gefährliche Sache. Das spielt in Italien eine große Rolle und ein sehr hoher Antibiotika-Konsum generell in der Bevölkerung. Das bedeutet, dass die Immunkräfte reduziert werden. Es gibt noch andere Faktoren und all das müsste man in einer seriösen Berichterstattung berücksichtigen.
Hast du jetzt wirklich eine Antibiotikaresistenz einer Virenerkrankung erwähnt?
Nein, ich habe gesagt, dass Antibiotika die Immunkräfte schwächen. Und dazu stehe ich. Ich habe nicht gesagt, dass man eine Virenkrankung mit Antibiotika behandelt. Ich meine, ich habe genug lang Medizin studiert, um das zu wissen.
Okay, gut, ich wollte das nur klarstellen.
Nein, so dumm, wie du mich darstellst, bin ich nicht.
Ich wollte fragen, es hat sich so angehört.
Und ich schreibe auch nicht in diesem absolut boulevardesken Stil wie du.
Nein, aber dafür schreibst du Sachen, die Leute dazu bringen, das Gesetz zu brechen.
Kein Mensch hat aufgrund meiner Information das Gesetz gebrochen. Wenn du mir ein einziges Beispiel nennen kannst, dann ist es okay. Du kannst es aber nicht.
Es herrscht Versammlungsverbot.
Die Menschen haben sich nicht versammelt. Sie haben sich einfach unter Einhaltung der Abstandsregeln haben sie sich an
das sind doch rhetorische Tricks.
Nein, das sind nicht rhetorische Tricks. Der Zweck der Covid-19-Verordnung ist, die Verbreitung des Virus zu verhindern.
Es herrscht Versammlungsverbot.
Und wenn der... Man darf shoppen, nicht? Shoppen darf man. Da hast du nichts dagegen, wenn die Leute
genauso idiotisch.
Ja gut, aber dann wende dich doch einmal gegen die Shopper, die jetzt die Straße
versammeln sich nicht mutwillig gemeinsam an einem Ort.
Natürlich versammeln sie sich mutwillig gemeinsam an einem Ort, weil sie durch Werbung aufmerksam gemacht werden und weil sie irgendwie angehalten werden, jetzt endlich wieder shoppen zu gehen.
Sie mögen idiotisch sein, aber nicht mutwillig.
Gut, aber dann wende dich auch gegen sie, weil das sind viel mehr, das sind 10, 20, 50.000 in der ganzen Schweiz und nicht ein paar hundert, wie sich für die Mahnwachen am letzten Samstag hingestellt haben. Wenn du scharf sein willst, dann wende dich gegen alle im gleichen Maß. Sonst kann man dich nicht ernst nehmen.
Das überlasse ich den Leuten.
Aber ich glaube, um ernst zu bleiben, müssen wir vor allem den Ton wieder etwas mäßigen.
Ich lasse mich einfach nicht immer mit diesen beleidigenden, blöden Vorwürfen.
Dennoch bitte ich euch jetzt zum Abschluss noch etwas sachlich zu bleiben und würde jetzt Reda nochmal das Wort übergeben und fände es schön, wenn wir dann einen Abschluss finden.
Ja, eigentlich gibt es nicht viel zu sagen. Für mich zum Abschluss wieder. Was für mich am wichtigsten ist, ist wirklich dieses Größenverhältnis. Und dieses Größenverhältnis einer mündigen Bevölkerung, die einsieht, und zwar nicht aus Angst um sich selbst, sondern aus Solidarität mit den Schwächsten und Gefährdetsten, gewisse Sachen einzuhalten. Und ich sehe auch den Trotz, sich gegen das durchzusetzen, und ich sehe halt auch die Idiotie, Samstagnachmittags zu Zehntausenden einkaufen zu gehen. Ich sehe wirklich, der Aufruf, sich irgendwo zu versammeln und quasi der restlichen Bevölkerung, die sich zurücknimmt, die verzichtet, die sich einschränkt, die auf Einkommenseinsbußen sich einstellen muss, diese Arroganz diesen Leuten gegenüber von einer kleinen Gruppe, die zum Teil eben auch noch unterwandert ist von Extremisten, die benutzt wird und die der Sache des Grundrechts effektiv schadet, ich überlasse es den Hörern und den Leuten weiterhin, diesen 85% der Schweizer Bevölkerung.
Alec von Graffenried sagt 99%.
Und 99,9, die nicht an eine Demos gehen, aber es hat ja dann auch noch Sympathisanten. Aber ich überlasse es diesen Leuten, zu entscheiden, ob sie selbst fähig sind, sich aus den Informationen eine Meinung zu bilden.
Lassen wir diese Zahl mal so stehen. Christoph Pfluger, Sie haben sich in den letzten Wochen eben einen gewissen Namen gemacht durch dieses Mitinitiieren der Mahnwachen auf dem Bundesplatz und an anderen Orten in der Schweiz, jeweils am Samstag oder an den Samstagen. Meine Frage jetzt zum Abschluss, was muss passieren, dass Sie nicht mehr auf den Bundesplatz gehen?
Also ich habe ja schon vor einer Woche habe ich gesagt, geht nicht an Orte mit vielen Leuten, nicht? Also ich, meine Haltung ist ganz klar und explizit und ich wiederhole einfach das, was ich seit mindestens 2 Wochen sage. An vielen Orten in der ganzen Schweiz, kleine Mahnwachen, aber das Meinungsäußerungsrecht muss gewährleistet werden und die Polizei und die Politik muss die Bedingungen schaffen, dass dieses Meinungsäußerungsrecht in angemessener und auch Covid-19-konformer, verordnungskonformer Art und Weise, dass man dem gerecht werden kann. Und die Polizei darf uns nicht mehr in Fallen locken, indem sie sagt, geht auf die Alment und dann wird dort einfach zugesperrt, nicht? Da muss ich sagen, da habe ich den Eindruck, dass es der Polizei gar nicht darum geht, die Verbreitung des Virus zu bekämpfen, sondern es geht darum, die politische Meinungsäußerung zu beschränken und die Leute, die das tun wollen, ganz bewusst in die Illegalität zu drängen. Und ich muss sagen, wenn es nur noch einen ich finde einfach, die Polizei muss aufhören und es muss endlich legale Formen des Protestes geben. Da bin ich absolut, das muss ziemlich rasch kommen. Und sonst haben wir tatsächlich ein echtes politisches Problem in der Schweiz, wenn das Meinungsäußerungsrecht während eines politischen Lockdowns derart beschnitten wird, nicht? Dann denke ich, dann haben wir tatsächlich eine Krise, für die es sich lohnt, auf die Straße zu gehen.
Reda El-Arbi, dein größtes Anliegen ist es ja wahrscheinlich eben eine solche zweite Welle zu verhindern. Was würdest du sagen, sind wir auf einem guten Weg dorthin?
Ja, ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Ich denke auch, dass das Vorgehen des Bundesrates, eine Entscheidung zu treffen, 2 Wochen abzuwarten, zu schauen, wie es wirkt und sich dann wieder zusammenzusetzen, wirklich gut ist. Ich denke auch, was man vielleicht ein bisschen vernachlässigt hat, ist, in der Schweiz haben wir eine Exekutive und wir haben eine Legislative. Und jetzt in einer Krisenzeit, wo schnell gehandelt werden muss, ist eine Exekutive, die effektiv immer unter Kontrolle von Rechtlern steht, also von Juristen steht, die beste Form, damit umzugehen. Die Legislative ist etwas, das uns den Boden gibt. Die Exekutive ist die, die dann umsetzen müssen. Und man kann sie kritisieren, man kann auch später darüber befinden, wie gut sie sich gehalten haben. Aber im Augenblick sagen uns die Zahlen im Vergleich zum umliegenden Ausland oder im Vergleich eben zum Schweden-Modell, es hat funktioniert. Und insofern hoffe ich, dass es weiter so geht und ich hoffe auf keine zweite starke Welle und hoffe auch auf die Normalisierung des Alltagslebens, wo es dann auch wieder Versammlungen möglich macht. Außerdem habe ich die Meinung dieser Gegner des Lockdowns oder dieser Kämpfer für das Grundrecht, die habe ich auf allen Kanälen mitbekommen. Also wirklich von Twitter in den Zeitungen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass die sich nicht äußern dürfen.
Reda El-Arbi, Christoph Pfluger, vielen herzlichen Dank euch beiden, dass ihr euch bereit erklärt habt, an diesem Talk teilzunehmen. Kein einfacher Talk, das haben wir gemerkt im Verlauf des heutigen Gesprächs. Ich danke euch daher ganz besonders, dass ihr da wart und wir hören uns ein andermal vielleicht wieder.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info von heute Montag, dem 18. Mai. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann unter anderem mit einem Beitrag über den derzeitigen Hype der Online-Theater. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt hat Katrin Hiss. Und am Mikrofon verabschiedet sich der Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr das Rabe-Info den morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt eine ganz gute Zeit und bleibt gesund.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.